Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Google Stadia und Apple Arcade sind zwei Namen, die in den letzten Tagen für Neugier und Diskussionen unter Computerspielenden gesorgt haben. Zwei Angebote, die neue Formen von Gaming etablieren wollen und vielleicht die Art und Weise, wie gespielt wird, für immer ändern könnten.
Ja, grob zusammengefasst könnte man vielleicht sagen, es geht um so eine Art Netflix oder Spotify vielleicht auch für Games, also um die Möglichkeit für eine monatliche Gebühr dann Zugriff zu haben auf eine ganz, ganz große Spielebibliothek.
Was genau dahinter steckt und was das für Konsequenzen haben könnte, das besprechen wir jetzt mit Markus Richter. Hallo.
Hallo.
Was enthält denn diese Spielebibliothek und wie sollen diese Angebote funktionieren?
Also was sie ganz genau enthält, das weiß man noch nicht so richtig, aber bekannte Hersteller wurden dazugeholt und sollen eben Spiele in dieser Bibliothek, könnte man sagen, anbieten. Bei Apple sollen es zum Anfang ungefähr 100 sein, bei Google weiß man es noch nicht so genau. Also auf abstrakter Ebene eben eine Bibliothek, in die man sich monatlich einkauft, aber im Detail ist es dann unterschiedlich. Bei Google Stadia ist das Prinzip, dass die Hardware, die Spiele-Hardware überflüssig gemacht wird. Man spielt einfach auf dem eigenen Computer, Tablet oder Smartphone und diese eigentlich explizite Spiele-Hardware ist dann in einem Rechenzentrum irgendwo. Die eigene Technik ist nur Aus- und Eingabegerät, das funktioniert also nur online. Bei Apple Arcade ist es anders. Hier geht es wirklich um den Zugriff auf eine Bibliothek. Die Hardware ist weiterhin eben die Apple-Hardware, die der Nutzer selbst besitzen muss. Und auf den wird die Software aufgeführt und muss heruntergeladen werden. Und dieser Zugriff aber aufs Herunterladen, der ist eben Teil des monatlichen Abos.
Beide Projekte, die sind ja jetzt im Abstand von wenigen Tagen vorgestellt worden. Warum kommen denn Apple und Google erst jetzt damit? Sind die Vorreiter?
Nein, eher das Gegenteil, weil jetzt ist der Moment, wo man noch dazukommen kann. Für die Konsolen von Sony, Microsoft und Nintendo gibt es schon Jahresabos, also eigentlich für die Online-Dienste. Da sind aber auch Gratisspiele zum Download mit drin. Sony und der Grafikkartenhersteller Nvidia, die haben schon Streaming-Angebote. Microsoft und Amazon experimentieren wohl damit. Das heißt, man könnte sagen, wer jetzt nicht dabei ist, der ist dann halt irgendwann zu spät. Und wie so oft ist es jetzt eben Platzhirsche gegen Digitalgiganten, nur dass es eben hier nicht so alte Analog-Zeitungs Verlage gegen Digitalfirmen sind, sondern hier ist der erste Medienparadigmenwechsel, könnte man sagen, der sich komplett im Digitalen abspielt.
Ein großes Wort. Wann immer neue Vertriebsmodelle kommen, da ändern sich ja dann auch die Spiele selbst. Dass wir heutzutage so viele Gratisspiele haben, die dann aber sogenannte In-App-Käufe haben, ist zum Beispiel den App-Stores zu verdanken, nicht zuletzt also Apple selbst. Grund, die Entwickler und Spiele-Publisher hatten vor allem eins in Sinn, nämlich die Umsätze maximieren. Wird das dann so bleiben?
Wahrscheinlich ja. Es gibt vor allen Dingen ein Gerücht, das dafür Unruhe gesorgt hat. Die Abrechnung gegenüber den Entwicklern, also wie wird die dann entstanden, wie werden die bezahlt, die könnte zeitbasierend sein. Also je länger Spielende mit einem Spiel verbringen, desto mehr Geld bekommt dann der Entwickler oder die Entwicklerin. Und das wäre ein Problem, sagt Marcel-André Casasola-Merkle, selbst Spieleentwickler für iOS-Spiele.
Ein Problem wäre, wenn nach Zeit bezahlt wird, dass sich natürlich die Developer dann darauf stürzen, auch die Zeit, die ein Spieler in einem Spiel verbringt, zu verlängern. Also man sieht es immer, wenn es irgendwelche Verlockungen gibt im Markt, dann werden die auch ausgeschöpft. Das wäre schlecht für die Spiele. Ich glaube nicht, dass das im Sinne von Apple wäre. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie es machen.
Wie gesagt, man weiß es noch nicht ganz genau, aber selbst wenn Apple sich jetzt gegen diese Version entscheidet, diese Idee ist durchaus in der Welt und könnte, ich sag mal, eine reale Gefahr sein.
Weiß man denn schon, was Google jetzt plant?
Nichts Offizielles, aber es gibt auch hier einen ganz konkreten Punkt, der da in dieser Aktion wie ein zweischneidiges Schwert sein könnte. Die YouTube-Integration mit Spieleverlinkungen. Es gibt ja schon Let's Plays jetzt auf YouTube, also beim Spielen zugucken. Das ist jetzt schon groß und diese beiden Services sollen miteinander interagieren. Dazu kommt dann, man soll Spielmomente per Link teilen können. Also man klickt einen Link, dann öffnet sich das Spiel im Google-Service exakt an der Stelle, wo zum Beispiel der Streamer gerade ist. Einerseits ist das total gut, weil man niedrigschwellig in diese Spiele reinkommt. Andererseits, wenn zum Beispiel die Entwickler danach bezahlt werden, wie viele Spieler das Spiel aufgerufen haben, steht zu befürchten, dass sowohl Videostreams als auch die Inhalte der Spiele selber so optimiert werden, dass sie dann Dinge enthalten, die so ganz kurze Clickbait-Szenen vielleicht sind.
Heißt das dann also, dass Spieleentwickler dazu verdammt werden, Spielzeitmaximierer zu werden und die Inhalte letztendlich hinten anzustellen?
Das ist eine Befürchtung, die man auf jeden Fall haben könnte. Eine der möglichen Effekte. Das Apple-Modell könnte da Abhilfe schaffen. Es soll werbefrei sein, keine In-App-Purchases haben. Wenn da nicht die Spielzeit zur Berechnung genommen wird, könnte das also fast schon ein kleines Paradies werden. Aber auch das wieder hat eine Gefahr, nämlich es könnte die Entwickler in zwei Lager spalten. Einerseits Entwickler für die Gratisspiele und andererseits eben die für diese High-End-Abo-Games, sagt auch Casasola-Merkle.
Die Einstiegshürden werden da halt krass. Ich muss mein Spiel pitchen, relativ lang vorher. Dann sagt Apple, ob ich in den Service reinkomme. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dieser Abspaltung in diese Elite der Elite zu kommen, sozusagen.
Und diese Sorge ist eben auch nachvollziehbar, weil noch gar nicht genau klar ist, wie das funktioniert.
Das klingt jetzt alles erstmal ziemlich pessimistisch.
In der Tat.
Siehst du denn da gar keine Chancen in diesen neuen Angeboten und dieser Art des Spielens? Ich hatte ja gedacht, du schwebst jetzt im siebten Himmel.
Ja, eher nicht. Ich bin halt so skeptisch, weil sich im Gaming in der breiten Wirkung halt so eine Art neoliberaler Kulturkapitalismus durchgesetzt hat, der diese Bedenken total befeuert. Aber natürlich kann man es auch als Chance sehen, eben dass durch Eigenproduktionen, wie zum Beispiel bei Netflix, kreative Talente doch vielleicht eine Chance erhalten, dass das Genre der narrativen Spiele eine Nische findet oder dass der Zugang zu benötigter teurer Spiele-Hardware halt entfällt und Spiel viel mehr in Breite gehen kann, weil der Einstieg so niedrig ist und dass es, ich sag mal in Anführungszeichen, nur ein Abo braucht und dann kann ich alles erleben.
Ganz kurz noch gefragt, das würde dann halt so letztendlich heißen, dass die Konkurrenz größer wird, also sowohl was die Bildschirmzeit angeht, als auch die Aboisierung von Medienkonsum?
Das ist in der Tat gerade so ein Bedenken, den man hat, weil jeder große Digitalfirma bringt gerade Abos an den Start. Und jetzt kommen noch die Computerspiele dazu. Der Netflix-Chef Reed Hastings hat neulich zum Beispiel auch Fortnite als Konkurrenz um die Bildschirmzeit genannt. Und wenn das jetzt sogar noch dazukommt, ist die Frage, einerseits, wer kann sich das leisten? Also ist dann so eine Trennung zwischen Leuten, die sich viele Abos leisten können und Leute, die das nicht können. Und andererseits, wie viele Abos in verschiedenen Medienformen wird es denn geben? Oder schlagen dann noch so große Giganten wie Amazon vielleicht, die alles aus einer Hand bieten, alles andere? Und dann mal ganz weit in die Zukunft gedacht, vielleicht ist die Matrix, also dieser digitale Raum, wo wir die Welt in Zukunft erleben, einfach eine ökonomische Notwendigkeit, weil sie das eine Abo ist, wo es alles gibt.
So, hier ziehen wir jetzt mal einen Schlussstrich. Danke.
Dabei war das der Markus-Moment, ne? Die Matrix. Hier hatten wir sie mal wieder. Vielen Dank für diese engagierten Einsichten.